Schon Ende 2013 hat sie das erste Mal veröffentlicht und seitdem hat sie viel erlebt, viel gemacht, viel geschrieben, vor allem und seit kurzem auch das Lager gewechselt von der reinen Schreiberin hin zur Dienstleisterin und zum Schreibcoach. Ich freue mich sehr, dass heute Katharina Herzog bei uns und bei uns auch gut bei mir ist, hier im Buchbeast Podcast mit mir. Hallo, mein Name ist Hannah Buchmarketing und ich helfe Autorinnen dabei, sich und ihre Bücher sichtbarer zu machen, und Katharina Herzog hilft Autorinnen dabei, Bücher erstmal zu schreiben. Deswegen, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, Hanna. Ja, sehr schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, und wenn es nur über den Bildschirm ist.
Ja, wir sind uns ja, so ein paar Mal haben wir es ja schon versucht, das hat immer irgendwie nicht dann ganz hingehauen. In Frankfurt wären wir fast übereinander gestolpert und haben es dann doch nicht geschafft, obwohl wir am gleichen Ort waren, obwohl sehr viele gleichzeitig im gleichen Ort waren. Aber das holen wir jetzt nach, und deswegen freue ich mich sehr, dass das jetzt noch geklappt hat. Aber erstmal wirklich die Frage, ich meine, bei dir wird sich ja sehr viel gerade vor kurzem geändert haben, weil ich weiß, du hast das lange vorbereitet, dass du halt in die Schreibcoach-Schiene gehst. Deswegen, was hat sich denn an deiner Arbeit verändert in den letzten Jahren?
Ich habe im Self-Publishing gestartet, weil mein erster Roman von allen Verlagen abgelehnt wurde. War da auch nicht unbedingt sofort erfolgreich, habe es aber mit der Zeit wirklich geschafft, mich in die Herzen der LeserInnen zu schreiben und auch die Amazon-Charts zu erobern. Und als ich 2014 war das, es geschafft habe, mit 3 E-Books aus der Sternschnuppenreihe gleichzeitig in der Top 30 zu sein, da wurde dann eine Agentur auf mich aufmerksam, die mir angeboten hat, die Sternschnuppenreihe Verlagen anzubieten. Daraufhin haben sich 3 oder 4 Verlage, 3 mit Sicherheit, genau, gemeldet. Und es kam zu einer Auktion. Und Rowohlt hatte gewonnen, was mich sehr gefreut hat. Ja, dann war ich also nicht mehr nur Self-Publisherin, ich war dann auch Verlagsautorin. Allerdings zunächst auch sehr, sehr unerfolgreich, weil man muss es wirklich so sagen, die Sternschnuppenreihe ist als E-Book fantastisch gelaufen, aber sie ist als Taschenbuchreihe im Buchladen gnadenlos gefloppt. Also hier schon mal gleich an alle ZuhörerInnen, es ist leider nicht automatisch so, nur weil du im Buchhandel liegst, dass es sich auch noch wirklich gut verkauft. Also es hat sich sehr, sehr schlecht nur verkauft. Ich hatte aber noch eine andere Idee. Also ich habe währenddessen weiter fleißig im Self-Publishing weitergemacht. Ich fand, da war es dann aber irgendwann nicht mehr so einfach wie früher, weil der Markt immer größer wurde, Bücher wurden immer billiger. Und ich habe es dann leider auch nicht mehr geschafft, für 2,99, 3,99 Startpreis zu veröffentlichen. Ich durfte dann auch auf 99 Cent gehen, zumindest am Anfang. Und dann hat sich natürlich auch nicht mehr so rentiert bei mir, ja. Und dann war natürlich auch schon der Wunsch, verstärkter in den Buchhandlungen zu liegen. Genau. Und ich hatte halt noch diese eine Idee, und die hat meiner Lektorin vom Rowohlt Verlag so gut gefallen, dass sie gesagt hat, lass uns da noch einmal anfangen, aber unter einem neuen Namen. Weil, sie hat es nie offen gesagt, aber jetzt weiß ich, Katrin Koppold war im Buchhandel verbrannt. Es ist einfach so schlecht gelaufen, dass die Buchhändler sich das nicht mehr in Stapeln hingelegt hätten. Und ja, dann hatte ich wirklich das ganz große Glück, dass ich für immer wieder im Sommer eine ganz große Marketingkampagne gekriegt habe mit Bahnmobilwerbung, mit mein Plakat in super vielen Bahnhofsbuchhandlungen der Nation, und kam dann auch auf die Spiegel-Bestsellerliste.
Abgefahren. Ich habe hier, ich nur mal so ganz kurz, ich habe hier eine Spiegel-Bestsellerin Sitzerin. Hier. Siehst du, werd gleich ganz nervös. Eine Spiegel-Bestseller-Autorin sitzen im Podcast. Oh. Nein, doch, das stimmt natürlich. Was ich aber so interessant finde, dass man ja früher auch gleich gesagt hat, von wegen, also gerade in der Zeit bei 2012 rum, war Self-Publishing ja noch ein ganz anderer Begriff als heutzutage. Und da hieß es ja eigentlich, wir haben Self-Publishing veröffentlicht, ist eigentlich schon fast verbrannt für Verlage. Aber trotzdem war ja, dass man damals schon gesehen hat, dass Agenturen und Verlage darauf aufmerksam werden, wer halt schon Erfolg hat. Und die zweite Sache, die man sieht, dass halt die E-Book-Leserinnenschaft was völlig anderes ist als die Leserinnenschaft im stationären Handel. Also eine ganz andere Zielgruppe, die man damit erreicht.
Ja, das stimmt beides absolut. Und da kann ich auch bei beiden einhaken. Also bei dem ersten, ich sage meinen SchülerInnen jetzt immer, versucht's doch erstmal im Self-Publishing, weil es jetzt ganz anders ist. Jetzt ist es so, wer schon einen Namen hat, egal ob über InfluencerInnen oder weil er sie im Self-Publishing schon erfolgreich war, der wird auf den werden Verlage aufmerksam. Der hat die Möglichkeit, einen Verlagsvertrag zu kriegen. Mir kommt so vor, als hätten es zumindest in einigen Genres, New Adult, Romantic Fantasy, ja, gerade da hätten es die absoluten Newcomer ohne Namen, ohne FollowerInnen sehr, sehr schwer. Es gibt natürlich Ausnahmen, ich hatte extra auch gefragt. Es gibt wirklich Ausnahmen, aber die meisten waren vorher schon irgendwie in der Buchbranche tätig.
Ich meine, im Endeffekt lagern die Verlage damit ja ihre Arbeit aus. Also zumindest die Arbeit, die sie früher hatten. Dieser Markenaufbau, junge AutorInnen, Debütantinnen sozusagen mit aufzubauen, zu entdecken, hochzuholen und so nach und nach. Genau diese Sache, ich meine, das sind Wirtschaftsunternehmen, man muss auch deren Motivation dahinter verstehen, die kann ich auch verstehen, das macht es natürlich nicht einfacher, gerade für frische AutorInnen, aber wenn man natürlich hier schon sich in ein gemachtes Nest setzt, dann hat das natürlich auch einen Vorteil für diese Wirtschaftsunternehmen.
Absolut, und ich kann es auch nachvollziehen. Ja. Das heißt ja nicht, dass ein sehr interessanter Stoff nicht trotzdem genommen wird, es kommt ja immer wieder vor, aber leichter ist natürlich, sich ins gemachte Nest zu setzen, und da kommst ja auch du im Spiel mit deinem Buchmarketing. Es ist wirklich, also ich empfehle es an allen SchülerInnen, fangt, wenn ihr es mental schafft, fangt direkt mit Marketing an. Nehmt eure LeserInnen mit vom ersten Moment an, wo ihr euch entscheidet, ein Buch zu schreiben, meinetwegen. Ja, ist ja auch immer spannend, so diese Heldenreise zu beobachten. Es gehört natürlich auch von Seiten der AutorInnen einiges dazu, ja, sich so der Öffentlichkeit zu stellen, weil was ist, wenn es nicht klappt und so. Und und ich empfehle auch tatsächlich, nicht nur Textschnipsel zu veröffentlichen, sondern wirklich auch vor die Kamera zu treten. Vielleicht erstmal mit Fotos, wenn möglich, aber auch mit Videos. Aber es ist natürlich immer eine Persönlichkeitssache. Also man soll um Gottes Willen nichts machen, womit man sich nicht wohlfühlt. Aber wenn man es schafft, mit seinem Gesicht vor die Leute zu treten und sagen, hey, hier bin ich, ich habe was Tolles vor, dann ist das natürlich sehr spannend, mit auf die Reise zu gehen.
Es ist, glaube ich, als hättest du es gerochen. Ich habe gerade heute, das wird jetzt zum Zeitpunkt, wo dieses Türchen, dieses Kurzinterview erscheint, auch zu bekommen sein, beziehungsweise kann man dann jetzt in den Shownotes finden. Und zwar habe ich gerade einen Buchmarketing-Quiz quasi erstellt, wo man einfach mal ergründen kann, welcher Buchmarketing-Typ man ist. Ist es denn halt der Typ Podcast? Ist es der Typ Blog? Ist es der Typ Video? Und wie kann man das Ganze mit Social Media verknüpfen? Da bin ich jetzt gerade noch hinten am Justieren, dass es da noch Zusatzinformationen gibt. Das reine Quiz ist erstmal fertig. Ich bin gerade technisch dabei, den letzten Schliff zu machen, und deswegen an dem Tag jetzt, wo das ausgestrahlt wird, soll es dann auch fertig sein. Genau das ist es nämlich. Wenn es mir keine Freude bereitet, dann überträgt sich das auch nicht. Man muss zumindest, auch wenn man sich überwinden muss an einigen Stellen, man muss sich auch überwinden im Marketing, man muss sich überwinden, wenn man verkauft. Ich muss mich auch überwinden, vor die Kamera zu treten und, lustige Dinge zu tun oder aber auch ernsthafte Dinge zu tun, überhaupt in die Kamera zu sprechen, wenn niemand da ist außer meiner Hand und das Handy. Das ist eine Überwindung. Aber wir müssen gucken, inwiefern wir Spaß daran finden, also wie wir Freude daran entdecken. Und das kann man halt, wenn man das richtige Medium gefunden hat und darauf dann zählt, auch herausfinden. Es ist natürlich noch eine kleine Abwägungssache, wo dann tatsächlich auch die Zielgruppe ist, aber das kriegt man, also das kann man eine gute Kombination finden von beiden.
Nee, das ist ja schön, dass du dann auch sowas anbietest. Muss ich auch meinen SchülerInnen mal sagen, dass sie da doch mal vorbeischauen sollen, weil ja. Ich habe zwar auch fortgeschrittene AutorInnen, aber auch viele, also die meisten sind schon AnfängerInnen, aber für die soll es nach meinem Kurs, wo ja erstmal nur ein Konzept erstellt wird, über mehrere Wochen soll es dann natürlich auch weitergehen, dass sie richtig anfangen zu schreiben.
Ja, na klar. Aber so fängt es ja an. Du machst also wirklich so diese Basisarbeit mit ihnen.
Also mein Kurs geht über 12 Wochen und ich fange in der ersten Lektion beim Fundament an mit Thema, Prämisse, Pitch, mein Roman in 3 Sätzen. Dann geht's weiter über die Figuren, zum Ziel, das die Hauptfigur entwickelt, Hindernisse auf dem Weg zum Ziel, Höhepunkt. Ja, und so durchlaufen wir dann alle Stationen, und je weiter der Schreibkurs geht, desto mehr kommt auch Schreibarbeit hinzu, dass sie Szenen schreiben dürfen, so die wir dann auch besprechen in Live-Sitzungen, und am Ende haben die meisten schon dann so ein kleines Szenenrepertoire auch erstellt. Und die letzte Lektion ist dann, schreibe einen faszinierenden Anfang. Und selbst wenn es der oft nicht ist, also selbst ich nach über 20 Büchern kille oft mein Darlingsanfang, weil ich finde, am Ende passt er dann doch nicht so gut. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn der Kurs mit was aufhört, was man dann wirklich so ganz konkret schon mal in der Hand hat.
Ich finde gerade so das mit der Prämisse, also vor allem wenn man es hinterher versucht, das ist Horror. Prämisse ist so ein bisschen mein ungeliebtes Thema, muss ich zugeben. Aber wir wollten jetzt nicht zu sehr abdriften, um über solche Themen zu sprechen, weil dann dauert das hier, also es ist nicht, dass ich mich nicht gern mit dir unterhalte, aber so, wir haben doch keine Zeit. Aber ich habe schon vorher gesagt, wenn uns ein Thema auffällt, oh, das könnte man dich ja nochmal einladen, ne?
Ich sag noch zu einer Sache, was die du auch aufgeführt hast, habe ich mir die ganze Zeit schon im Hinterkopf behalten, weil du gesagt hast, der Printmarkt ist nicht derselbe wie der E-Book-Markt, ja? Der E-Book-Markt ist aber schon durchaus ein Markt, der nicht zu unterschätzen ist. Das ja. Kann ich allen ZuhörerInnen absolut sagen. Selbst wenn es mit dem Verlag nicht klappt, ich sag jetzt mal, als Self-Publisher ins gut zu verkaufen, wenn man es geschickt anstellt, ist jetzt nicht unmöglich. Und ich wage jetzt auch einfach mal zu prognostizieren, dass die meisten Self-PublisherInnen mehr Geld haben wie die VerlagsautorInnen.
Ja, sie haben einfach eine andere Marge und je nachdem, wie welche Vorkosten sie haben, können sie schneller tatsächlich hier bei plus minus null und rauskommen und halt auch was verdienen tatsächlich. Da sind wir ja auch beim Right Choice Club hinter, dass wir halt wirklich gucken, wie kann man denn Geld verdienen. Und ich glaube, dass, da habe ich jetzt auch mit anderen hier innerhalb der Interviews schon mal gesprochen, dass viele eben auch der Meinung sind, Hybrid-AutorInnen, das wird eigentlich so dass der Standard werden. Die einen fürs Prestige, die anderen fürs Geld.
Und es ist ja auch so schön, darin Erfahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren. Ich habe das Glück, dass meine Verlage mich inzwischen auch schon fragen, wie ich XYZ finde. Das war als Anfängerin jetzt auch nicht so. Aber im Self-Publishing konnte ich ja alles ausprobieren. Ich habe Fehler gemacht. Ich bin total auf die Nase gefallen. Es hat nicht jedes Buch super funktioniert. Aber es waren meine eigenen Fehler. Als Verlagsautorin musst du es aushalten, dass andere etwas machen, was du nicht besonders sinnvoll findest. Das kann schon das Cover sein oder der Titel. Das musst du aushalten können. Mhm. Also ich finde es tatsächlich leichter, eigene Fehler zu machen und zu scheitern und wieder aufzustehen, als zu sehen, wie andere was machen. Ich denke, das kann nicht funktionieren. Ja.
Ja, dann, man sagt immer, es ist ein bisschen typabhängig, aber wahrscheinlich ist es auch projektabhängig. Mhm. Wie sehr man an bestimmten Sachen hängt, wie sehr man ausprobieren möchte. Also das ist ja Abwägungssache. Und ich glaube, ich finde es auch spannend, wenn man halt beides ausprobiert. Aber sag mal, wir gehen ja schon fast in diese Richtung. Was siehst du denn aktuell für Trends so in der Buchbranche?
Ein Trend, der mir auffällt, ist bei meinen SchreibschülerInnen, dass nicht mehr automatisch alle vom Schreiben leben wollen und Geld verdienen wollen. Das schwingt bestimmt so mit, das wäre so das große Endziel. Aber ich hatte auch mit Annika Bühnemann gesprochen, einer sehr bekannten Schreiblehrerin, und die meinte auch, vom Schreiben leben verkauft sie so gar nicht mehr so, weil es so wahnsinnig schwer ist. Es gibt einfach so wahnsinnig viele AutorInnen, die ihren Platz in dieser Welt suchen, die jetzt auch die Möglichkeiten haben. Und bei mir im Kurs, da kommt es mir echt so vor, als wäre das wirklich auch so etwas Erfüllendes, etwas Sinnstiftendes, das Schreiben in der Gemeinschaft auch, ja, dass man diesen Austausch hat, dass man in diese Welt reinschnuppern kann und nicht mehr, so kam es mir zumindest früher vor, nicht mehr dieses Materielle, ja, in diesen Goldgräberjahren, wo man halt genau wusste, da kann man richtig, richtig gut verdienen. Das fällt mir auf. Und auch immer, wenn ich so Beiträge lese mit vielen Autoren, sind in den roten Zahlen, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, mein Pferd kostet 500 Euro im Monat, ist mein Hobby. Ich glaube, so wenig in den roten Zahlen dürfen die wenigsten AutorInnen mit ihrem Hobby schreiben sein, oder?
Ja, es ist eine wirklich schwierige Lage, was das angeht. Ich habe in Frankfurt tatsächlich, da ging es auch um vom Schreiben leben, inwiefern ist das möglich, eine Podiumsdiskussion gesehen mit Mara Wulff, Lena Falkenberg, eine Agentin, die vor allem E-Literatur vertritt, und einem Verlagsleiter, da ging es auch eher um Sachbücher in seinem Bereich, und einem Moderator, der aus von irgendeinem Literaturhaus, glaube ich, stammt. Also die Mischung finde ich immer noch bescheuert. aber jedenfalls, dort wurde ein Satz mitgegeben, den ich schon frech finde. Da hat man nämlich mit, ich glaube, mit Habeck gesprochen. Und der hatte halt gesagt, niemand hat ihnen versprochen, als sie diesen Job antreten wollten, dass sie auch davon leben können sollten. Und das von jemandem, der nicht sogar, glaube ich, Kinderbuchautor ist oder war. Naja, hört man auf, das zu sein. Aber finde ich schon frech. Weil es ist schwierig, es ist definitiv schwieriger. Ich habe jetzt auch gerade mit Sissi Steuerwald in einem anderen anderem Kurzinterview darüber gesprochen, dass es früher sogar mal Angestellte bei Verlagen gab. Da hat man als Schreiberling noch angestellt dort schreiben dürfen. Es ist härter geworden. Ich sehe aber noch, dass der Traum teilweise da ist, aber dass man halt guckt, inwiefern das realistisch ist. Und ich glaube, dieses vom Schreiben leben bedeutet halt nicht mehr vom reinen Schreiben leben, sondern wie mache ich es mir möglich, innerhalb der Buchbranche mit dem Schreiben zu leben. Das heißt, kann ich Dienstleistungen anbieten? Viele sind LektorInnen. Dann gibt es einige eben, die auch beraten, coachen, unterstützen. Dann gibt es einige, die sind noch DesignerInnen, das heißt Cover-ExpertInnen. Das heißt also, dass sie gucken, welche Talente habe ich drumherum, und in der Kreativbranche ist ja selten von wegen dieses nur eine Schiene, die man fährt. Dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, sowas wie, wie kann ich drumherum Geld beschaffen oder damit Geld verdienen? Und das wäre dann zum Beispiel, inwiefern kann ich zum Beispiel Affiliate-Marketing mit in meinen Bereich bringen? Inwiefern kann ich vielleicht einen Merchandise-Shop reinbringen? Das sind alle so Themen, die halt quasi, man sagt es ja im Business-Bereich, von die Einkünfte diversifizieren. Und daran kommt man halt nicht mehr drumherum. Und dann kommt halt drauf an, entweder du möchtest halt wirklich dieses aus dem Innen heraus nur Spaß haben, oder du musst halt Unternehmerin sein. Und ich glaube, da fehlt bei vielen noch dieser Sprung, was mache ich nicht. Ich weiß, wo sie Unterstützung dafür bekommen. Right Choice Club. Das ist ja tatsächlich da der Ansatz. Wir wollen helfen, dass man da aus Autorinnen, UnternehmerInnen macht und trotzdem mit den Themen, die sie lieben. Das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt Sachbuchtexte schreiben muss. Kann man natürlich auch bei uns als Sachbuchautorin, Fachbuchautorin bei uns mit rein. Aber wir wollen BelletristikerInnen auch unterstützen mit dem Ganzen. Und da muss man aber wirklich diesen umdenken. Das ist einfach so. Und ich glaube aber, dass wahrscheinlich ist es da so dieser große, entweder ich mache es nur für mich als ernst gemeintes Hobby, oder ich habe damit wirklich, wie kann ich hier, ich habe es ja früher immer gesagt, von wegen, ich werde hier meine Zähne und meine Klauen in diese Branche schlagen, mich werdet ihr nicht mehr los, egal wie. Und das hier ist mein Ansatz.
Das ist ja auch ein absolut berechtigter Ansatz. Ich finde, man kann aber ja auch ohne weiteres in seinem früheren Beruf bleiben, ja. Und kann dann trotzdem nebenher noch schreiben. Das geht ja auch genauso. Also letztendlich gibt es immer Mittel und Wege. Und hier ein Aufruf an alle Menschen, die lektorieren. Ich könnte so viel Lektoratsjobs vermitteln. Und ich habe letztens noch zu meinem Mann gesagt, mir würden so viele Sachen einfallen, wo ich hier Geld verdienen könnte, wenn ich die Zeit hätte. Ja, weil der Bedarf an LektorInnen, der ist unglaublich hoch bei mir, und ich finde dann keine, die ich vermitteln kann. Zum Glück finden meine SchülerInnen dann irgendwann doch noch selbst welche.
Ich bin übrigens auch Lektorin.
Ah,
cool. Nur so der kleine Hinweis. Mhm. Aber nur weil du es gerade noch so betont hast, natürlich kann man in seinem Job bleiben. Man kann in Vollzeit behalten, man kann mit den Stunden runtergehen, man kann Halbtagsarbeit. Es geht immer nur darum, welches Ziel setze ich mir und wie kann ich das erreichen und welches möchte ich vor allem erreichen. Ich habe es ja eben als ernsthaft gemeintes Hobby bezeichnet. Es muss natürlich überhaupt nicht als Hobby zu sehen sein, sondern als kann Leidenschaft sein, die man auslebt, kann Traum sein, den man auslebt, kann eben aber auch dieses Ziel sein, mehr damit zu erreichen. Und es geht immer, es ist alles völlig in Ordnung, es ist alles völlig normal, würde ich sagen. Also es ist gerechtfertigt, das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Es geht nur darum, dass man selbst weiß, was möchte ich damit. Weil dann kann man mich auch entscheiden, was muss ich dafür tun oder was kann ich dafür auch sein lassen. Weil wenn es wirklich dieses Schreiben ist und das ist der Wunsch, damit hat sich der Wunsch schon erfüllt, dann kann man auch gucken, dass man vielleicht nur das macht, was einem Spaß macht. Es ist also wirklich sehr, sehr abhängig davon, was man selber möchte und welchen Weg man gehen möchte. Das ist deswegen ganz am Anfang, dass man sich, ich meine, das kann sich auch ändern, dieses Ziel, aber dass man halt immer mal wieder nachjustiert, aber grundsätzlich überlegt, was möchte ich mit meinem Schreiben erreichen in 2 Jahren, 5 Jahren, vielleicht 10 Jahren.
Ich glaube, du hast da was ganz Wichtiges gesagt. Die richtig erfolgreichen AutorInnen, zumindest im Self-Publishing, sind immer auch UnternehmerInnen.
Ja.
Und die haben da richtig was drauf.
Ja, das auf alle Fälle. Was meinst du denn, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickelt? Welche Zukunftsprognosen kannst du so machen?
Ich habe mit meiner Agentin drüber gesprochen, wo sind wir wohl in 5 Jahren? Und sie sagt, das ist die Frage, die die Buchbranche wohl im Moment am allermeisten bewegt. Und keiner wagt, einen Blick in die Kristallkugel zu werfen, weil durch Corona sich so viel verändert hat. Du hast ja gemeint, oh mein Gott, eine Bestseller-Autorin sitzt bei dir. Ich habe vor immer wieder im Sommer gesagt, ich hatte eigentlich ein schlechtes Mindset, fällt mir hier ein. Und es hat aber trotzdem geklappt. Also Mindset ist nicht alles. Ich habe gedacht, ich bin niemals auf der Spiegel-Bestsellerliste. Niemals. Das schaffe ich nicht, ja? Dann habe ich es geschafft und es war wirklich was unglaublich Besonderes. Aber mit Corona kamen die Signieraktionen und dann konnten die InfluencerInnen mit ihren FollowerInnen punkten. Und jetzt ist es für Menschen mit einer großen Fangemeinde und der Bereitschaft, mehrere tausend Bücher zu signieren, wenn sie es schaffen, sie zu verkaufen, ist jetzt gar nicht mehr so schwer wie früher. Früher war man ja wirklich auf Gedeih und Verderben, wie ich, darauf angewiesen, dass der Verlag eine super große Marketingaktion macht. Ich bin nämlich nicht so naiv zu denken, dass mein Buch wie Phönix aus der Asche stieg und deshalb und alle begeistert hat.
Ja, das ist ja auch das, was man... Du hattest halt mit deinem, natürlich ist es ein super Buch und ein tolles Thema, aber du hattest ja auch Glück, dass sie halt gesagt haben, das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt das richtige Buch, was wir pushen werden, wo es halt eine riesen Marketingaktion gibt. Wie viele Bücher erkoren sie nicht? Wie fällt mir das Wort von erkoren gerade nicht?
Ich weiß es jetzt auch nicht gerade.
Küren sie auch? Ja, welches küren sie nicht als Zugpferd? Und all diese anderen Bücher, mit den Zugpferden können sie das halt bezahlen, diese anderen Bücher mit zu verlegen, aber sie können es halt nicht bezahlen, die genauso zu pushen oder überhaupt zu pushen. Deswegen ist es so, so wichtig, ein großer, großer Appell an jede Self-Publisherin eben nicht nur, sondern eben an jede Verlagsautorin, selbst ins Marketing einzusteigen. Und das sage ich nicht, weil mir das Thema sehr nahe liegt. Das sage ich wirklich, ist mir egal, mit wem man das macht. Aber wenn man da mehr mit möchte, wenn man möchte, dass es verkauft wird, dann muss man aktiv werden. Dann muss man sichtbarer werden. Dann muss man über sein Buch erzählen, über seine Geschichte erzählen. Nicht nur kauf mein Buch, sondern gucken, wie kann man darum so ein bisschen pizzazz zaubern. Wie kann man also eine Show daraus machen, und dass dieser Funke überspringt für ein Buch, wofür wir natürlich Begeisterung empfinden müssen. Weil sonst können wir es gar nicht machen. Wie lang arbeitet man ein Buch? Bis von der Idee bis zum Konzept, bis zum Schreiben, bis zum 15.000 Mal überarbeiten. Und dann, wenn man es wirklich bis zur Veröffentlichung schafft, dann muss so lange die Motivation oben geblieben sein. Das heißt, wir haben eine tiefe Empfindung zu diesem Buch. Und das müssen wir hinkriegen, wirklich nach außen zu senden. Und wie gesagt, das geht an jeden. Das muss gemacht werden, weil ansonsten hat man... auch als Verlagsautorin keine Zukunft im Verlag, weil, oder muss ich halt ein Pseudonym einfallen lassen für das nächste Buch, damit man da überhaupt nochmal eine Chance hat oder in einem anderen Verlag vielleicht dann nochmal rauskommt.
Ja.
Werde ich ein bisschen leidenschaftlicher.
Du warst super leidenschaftlich und ich habe dir ja auch genau in die Karten gespielt, aber nicht, weil du meine Gesprächspartnerin bist, sondern weil es wirklich meine tiefe Überzeugung ist. Und das auch zu deiner Frage, wie die Prognose ist. Ich glaube, es wird immer wichtiger. Lass uns in 5 Jahren wieder treffen. Ich kann wirklich... aber auf jeden Fall dann wieder, um zu schauen, wie sieht in 5 Jahren die Branche aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Self-Publishing weitergeht. Ja, dass das, wenn das überhaupt noch geht, noch populärer wird. Dass eben noch mehr AutorInnen verstehen, wie wichtig es ist, sich selbst zu vermarkten. Und ich weiß, dass jetzt schon die Verlage Programme schmälern. Da hoffe ich natürlich, dass das jetzt nicht so weitergeht. Also in bestimmten Nischen, im New Adult bestimmt nicht, ne? Aber dass die kleiner werden. Da kann ich jetzt auch nicht für alles sprechen. Das ist auch nur so, ich habe jetzt auch nichts konkret vom Rowohlt Verlag gehört, nichts konkret von meiner Agentin oder so. Aber darüber spricht man in der Branche, dass das wohl eingeschnürt wird.
Das ist auch spannend. Also das habe ich noch nicht so weit gehört. Deswegen, das ist das Schöne an dieser Marktrecherche und diesen ganzen Perspektiven, die so von unterschiedlichen Leuten hier kommen in diesen 24 Interviews. Weil
ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht ganz konkret
das Schöne.
Aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil es wäre die logische Konsequenz.
Ja. Ja, das ist das. Aber auch hier liegt es ja auch daran, dass der Markt größer wird und man gucken muss, wie viel man dann selber noch dazu beiträgt, wie viele man überhaupt unterstützt. Denn selbst die Bücher, die jetzt nicht sofort marketingmäßig gepusht werden, sind ja Kosten. die da auf einen zukommen. Und wenn andere Bücher, ich meine, ist ja ganz logisch, wenn Self-Publishing-Bücher in den Bestsellerlisten weiter nach oben rücken, müssen dafür Verlagsbücher rausrutschen. Das ist ja klar, dass der Anteil verändert sich. Ich glaube auch, dass mit dem Self-Publishing, dass das noch weiter zunimmt. Und ich glaube auch, dass es noch weiter zunehmen kann. Denn wir haben ja alle, mit denen wir hier gemeinsam sprechen, wir dürfen nicht vergessen, wir haben den Inside-Blick. Wir haben nicht den Blick von außen als jemand, ich möchte einfach mal ein schönes Buch kaufen, ich möchte jemandem ein Buch schenken. Also diese AlltagsleserInnen, den Blick haben wir ja gar nicht mehr. Und da glaube ich, dass bei vielen noch dieses Self-Publishing, wenn man überhaupt weiß, was das genau ist, so im Selbstverlag, aha. Also ich glaube, da wird noch was passieren, auch dadurch, dass es halt diese jüngere Zielgruppe, die davon weiß, die damit aufwächst, größer wird und dadurch wird dieser Markt größer und deswegen glaube ich, dass Self-Publishing noch wachsen kann.
Wie ich angefangen habe, kennst du Carina Bartsch, Kirschroter Sommer? Nee. Carina Bartsch war vor mir dran, sehr, sehr erfolgreich, ihre Reihe wurde auch vom Rowohlt Verlag aufgekauft und Carina hat in einem Interview gesagt, auf die Frage, warum sie ins Self-Publishing gegangen ist, ich wollte nicht darauf warten, dass ein anderer mir eine Chance gibt. Und es gibt ja so Sätze, die so pure Magie sind. Und bei mir war es wirklich so, ja, oh mein Gott, wie schön, oder? Ich meine, die heutige Zeit, sie bringt so viele Probleme mit sich. Aber inzwischen sind wir nicht mehr darauf angewiesen. Wir können ohne weiteres uns unsere eigenen Unternehmen aufbauen. Ja, wir können Bücher veröffentlichen, Kurse geben. Das wäre vor einiger Zeit noch gar nicht möglich gewesen. Und ich finde, da liegt die Magie.
Oh, das finde ich gerade so einen richtig schönen Schlusssatz. Und den Satz, glaube
ich, lass
es auch. Ich glaube, das muss ich mir ranschreiben, weil das ist so, oh, das tut so gut, sich das anzuhören.
Ist gut, ne?
Ja, und es zeigt auch so ein bisschen, ich werde nächstes Jahr veröffentlichen im Herbst mein erstes Buch, was schon eine ganze Weile liegt. Und ich, bei mir ist, deswegen klingt der Satz gerade sehr nach, weil ich habe nicht mehr diese Kapazität im Kopf, um auf Antwort zu warten. Ich meine, ich habe es nur dreimal an eine Agentur geschickt und dann habe ich gleich aufgegeben, weil ich nicht wusste, wen gebe ich jetzt an, weil es hieß, ich soll noch die Ablehnung dazu schreiben bei einigen. Und da wusste ich nicht, zählt keine Antwort als Ablehnung und ab wann. Und da war ich so in meinem Kopf, das hat so viel von meiner Energie mir geraubt, dass ich jetzt auch einfach sage, nee, ich bewerbe mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt gar nicht eine große Chance gegeben. Ich mache das jetzt einfach. Ich möchte den Weg jetzt gehen. Ich weiß nicht, wie oft ich das danach mache, weil ich ziemlich Narren an dieser Sache hier gefressen habe. Aber ich möchte jetzt diesen Weg gehen. Ich möchte jetzt gefälligst veröffentlicht sein. Und das werde ich dann auch machen. Und das wird im Herbst nächstes Jahr, 2024, dann soweit sein.
Und es wird sich lohnen. Es wird dir ja nochmal neue Wege eröffnen. Du bist ja eh schon sehr gut in der Buchbranche vernetzt und drin. Aber das finde ich halt auch so schön, einfach nicht nur immer das Ziel im Kopf zu haben, sondern wirklich diese ganzen Erfahrungen auf dem Weg, die man sammeln kann. Das ist doch wirklich das Tolle, oder? Und da sind wir wieder
bei dem Satz. Weitergeben hier, weißt du, eins zu eins kann ich die Sachen
weitergeben. Wir müssen nicht darauf warten, dass uns ein anderer die Chance gibt. Wir dürfen diese Erfahrung einfach selbst initiieren. Und das ist toll.
Wir können es halt ausleben. Und das ist ein wahnsinniges Privileg. Und ich könnte da jeden Tag quasi nicht einen Freudensprung machen, dass ich diesen Sprung hier gegangen bin. Ich meine, ich habe auch die Sicherheit, muss man auch sagen. Ich habe hier von zu Hause aus die Sicherheit, diesen Weg zu gehen. Und das ist ein wahnsinniges Privileg. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das kann auch nicht jeder. Deswegen muss man gucken, was kann ich tatsächlich tun. Deswegen würde ich es immer gerne ins Verhältnis setzen, was das angeht. Aber trotzdem, ich danke dir auf alle Fälle, dass du da bist. Ich finde, wir nehmen uns jetzt quasi, geben nicht von anderen die Chance, sondern ergreifen es mit vollen Händen. Dieses Bild ist so dermaßen schief, dass ich es einfach stehen lasse. ich lade dich auf alle Fälle wieder ein, weil ich möchte auch noch mal so ein bisschen gerade dieses von der Autorin zur Unternehmerin, finde ich, bei dir ist ein sehr spannendes Thema, weil du ja auch, wie gesagt, die Sparte gewechselt hast und vorher schon sehr etabliert warst. Oder bist immer noch, natürlich, hört mich auf. Aber das finde ich sehr spannend, deswegen komme ich da garantiert nochmal auf dich zu. Deswegen auf alle Fälle für dich da draußen, euch da draußen, diesen Podcast hier abonnieren, damit wir bald mit Katharina Herzog nochmal sprechen können. Aber auch morgen gibt es das nächste Interview. Das heißt, es lohnt sich sowieso, hier einfach mal Glocke zu drücken oder Follow zu drücken, zu bewerten, alles, was man eben damit so machen kann. Ich danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.